Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher-Podcast. Einmal im Monat oder auch manchmal ein bisschen öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Fritz Ostermeier, Radiolegende, Begräbnismusiksammler, Förderer der Jugend, Autor, DJ, Schauspieler, Musiker. Danke für deine Zeit, Fritz.
Sehr gern, ich freue mich, da zu sein. Dankeschön.
Wir fangen einmal mit was quasi Privatem an, habe ich mir gedacht, du bist der erste Ostermeier aus Schattendorf, der studiert hat, hast du mir erzählt, auch wenn ein entfernter Verwandter vornamens Josef dann sogar noch den Doktor draufgesetzt hat. Was mich aber interessiert, wie schafft man es als Kind einer Arbeiterin und eines Lebemannes oder wie immer man das bezeichnen möchte, dann auf die Uni und warum dann nicht gleich BWL oder JUS, um reich zu werden?
Dass ich überhaupt die Chance hatte, aufs Gymnasium zu gehen, da danke ich kurioserweise dem Schatten der Pfarrer, der damals beschlossen hat, welches Volksschulkind ins Gymnasium gehen darf. Dass der Sohn vom Baumeister geht und vom besten Wirten, das war eh ganz klar. Aber dass ein Hackerkind auch geht, da muss man schon quasi in der Volksschule lauter Einser gehabt haben und vielleicht ein kleiner Arschkraler auch noch gewesen sein, Ministrant zum Beispiel, dass der Herr Pfarrer gesagt hat, ja, der ist, scheint mir tauglich fürs Gymnasium. Dann habe ich die Prüfung bestanden und so war ich wahrscheinlich der erste Ostermeier am Gymnasium in Mattersburg.
So, und dann auf die Uni?
In Mattersburg, das war ein Art Priesterseminar. Und das war natürlich, bin ich nicht wegen der Missionierung oder wegen der Lehre des Pfaffentums dorthin gezogen, sondern meine Eltern haben sich getrennt. Meine Großmutter war dann schon so krank und sich, dass sie nicht mehr auf mich aufpassen hat können. Ich war Großmutterkind bis 10. Dann hat man mich quasi ins nächste Heim gesteckt und das war halt so ein katholischer Wahnsinn. Da habe ich alles miterlebt, was man dann immer wieder in den Zeitungen liest. Ja. Ich habe mich wehren können und mit 14 habe ich beschlossen, sie müssen mich rauswerfen, sie müssen mich. Und bin jede Nacht so lang aus dem Fenster rausgekraxelt und ein bisschen durch Mattersburg marschiert und wieder zurück. Gehört habe ich ja keins gehabt, dass wir in Wirtshäuser setzen nicht können. Bis sie mich endlich erwischt haben. Ja. Und dann haben sie mich erwischt und dann bin ich rausgeflogen. Und meine Mutter musste mich 1,5 Jahre nehmen. Und dann sind wir draufgekommen, wir vertragen uns null. Gar nicht. Geht gar nicht. Dann bin ich mit 16 ausgezogen zu einem Freund, der allein schon gewohnt hat und wo jeden Freitagnachmittag die Fürsorge gekommen ist und geschaut hat, wie der lebt, ob er vielleicht tatsächlich in ein Heim kommt oder ob er allein leben darf. Ja, und am Donnerstag haben wir fest zusammengeräumt, haben die Fenster aufgerissen, dass Jointgeruch rausgeht. Und so konnte, und ich durfte natürlich nicht in der Wohnung sein. Ich war offiziell noch bei meiner Mutter gemeldet. Und dann, weil wann der weg war, meistens ein Mann um die 40 mit Herrenhandtasche oder so, 70er Jahre, bin ich wieder eingezogen. Dass ich die Matura geschafft habe, wundert mich bis heute.
Die Mattersburger Matura.
Mit viel Kaptagon, glaube ich.
Gut, und dann?
Da ich nie Geld besessen habe, immer Zigaretten geschnurrt mit 16. Also das war mir alles so peinlich, diese Geldlosigkeit. Ich wollte zwar immer in den Ferien- und Ferialpraxis hackeln, aber da habe ich beschlossen, nein, ich will jetzt sofort was verdienen und vielleicht studiere ich irgendwann einmal. Aber jetzt will ich Geld und bin tatsächlich zur Post gegangen. B-Beamter am Schalter. Und da bin ich draufgekommen, ich kann mit Geld nicht umgehen, weil mir meistens was gefehlt hat dann. Irgendjemand hat mich immer betrogen, vielleicht war es eine Pensionistin, vielleicht war es ja ein anderer, der mir das Geld gegeben hat. Es hat mir oft am 17 Uhr bei der Abrechnung was gefehlt. Da habe ich gedacht, das bringt es auch nicht. So viel verdiene ich hier nicht, weil ich so viel wieder zurückgeben muss für das, was mir einfach aus Dummheit oder aus Botschaftheit am Abend gefehlt hat. Na, jetzt studiere ich das naheliegend. Ich habe mich damals für extremes Theater interessiert, schon für die Wiener Aktionisten, La Fura del Bos und das ganze Zeug. Ich studiere Theaterwissenschaft im Glauben, dass ich dort Antonin Artaud und solches Zeug kennenlerne. Also quasi Theater als totale Entäußerungs- und Wahnsinnigkeitsmaschine. Das war leider nicht der Fall, das war extrem braves, um nicht zu sagen reaktionäres Institut, wo der Gott Obere noch ein Nazi-Theaterwissenschaftler war, der Dieter Kindermann, und dessen Ziehdoktor Alma Mater, ich weiß nicht mehr, wie die geheißen hat, die hat von dem allem nichts gehalten. Und ich wollte dann unbedingt eine Dissertation schreiben. Ich habe es bis zur Dissertation geschafft. Wollte eine Diss schreiben über, heute ist das fast schon lächerlich banal, damals war es tatsächlich ziemlich neu, der Wien-Aktionismus als Theater und nicht als bildende Kunst, als performativer Akt. Und da hat der damalige, mein Doktorvater, gesagt, na, das geht nicht, das ist unmöglich, das gehört zur bildenden Kunst, da haben, mach was über Brecht, mach irgendwas. Na, ich will über diese Figuren, die quasi ja auch alle von Artaud gekommen sind, zum Teil, Hermann Nietzsche hat schon drinnen im Titel Orgien, Mysterien, Theater. Na, das ist alles nicht gegangen, bis ich dann aufgeben wollte. Und dann hat er aber kurz zuvor gesagt, dann, okay, dann mach es, mit dem Zusatz, jetzt muss ich mir den ganzen Schatz auch noch eine lesen. Und wie ich das gehört habe, habe ich gesagt, Sie müssen sich in den Schatz überhaupt nicht einlesen, weil jetzt scheiß ich drauf, und bin aufgestanden und bin nie mehr zurückgekommen. Nie mehr. Studienabbrecher.
Nie mehr. Naja. Vielleicht ist der Theaterwissenschaft ein großer Geist verloren gegangen, aber dem Radio ist ein großer Geist zugeflogen.
Ja, glaube ich nicht, weil mein bester Freund damals und Studienkollege Wolfgang Weißkram, der hat eine fantastische Dissertation geschrieben über Dadaismus als freundschaftliche Erzähl- und Lügenkunst. Die haben ja sehr oft viel gelogen und haben sie so selbst mystifiziert. So groß war das nicht, wie das dann die Kunstgeschichte als Größe immer dargestellt hat. Tolle Dissertation. Am Tag seiner Ernennung zum Herrn Doktor hat er beschlossen, nie mehr ins Theater zu gehen, weil er so genug gehabt hat, sondern wurde beim Standard Sportreporter. Also in diese Richtung hätte ich mich vielleicht auch bewegen können, wenn ich für Sport interessiert hätte. Aber Musik war meine wirklich große Leidenschaft.
Genau, damit kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Veranstaltung. Meiner Erinnerung nach war das erste Mal, als ich deine Stimme im Radio hörte, ein Beitrag über Musik in chinesischen Fernreisezügen in der Musicbox. Trügt mich da das Gedächtnis? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich bin nie in einen chinesischen Fernreisezug gefahren. Da muss ich irgendwas zusammen entweder fabuliert haben, auch mystifiziert, oder ein Buch gelesen, was ich kann mir das tatsächlich nicht erinnern.
Wann hast du wo genau beim Radio begonnen? Also war das jetzt eher Ö1 oder war das tatsächlich Musicbox?
Ich war Musicbox bei einem Konzert. Ich habe damals in Falter ein bisschen herumgeschrieben, so Bands vorgestellt, Interview mit Künstlern, Plattenrezensionen, läppisch verdient, aber ich habe immer neben dem Studium gearbeitet. Und man hatte sich, das war so ein kleines Grüppchen, das interessiert hat für Père Ubu, für quasi diese Pop-Avantgarde bis späten 70er Jahre. Und wenn man da irgendwo auf ein Konzert gegangen ist, hat man sich gekannt. Und der Wolfgang Kos war damals natürlich oft da bei solchen Konzerten. Und ich war der kleine Falter-Mensch, er war der große Musicbox-Chef. Und irgendwann hat er gesagt, möchtest du für uns was machen? Und ich gesagt, natürlich gern, also ohne Assessment Center. Ich würde nie eine heutige keine Chance besitzen, da ins Radio reinzukommen. Damals ging es so einfach, mach was für uns, was willst du machen? Und ich gesagt, oh, das ist eine super Band. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Okay, morgen. Die haben fast den Hosen gemacht, morgen. Und die haben die total ins kalte Wasser geworfen. Es war natürlich nur so 3 Minuten. Aber 3 Minuten live, um 15 Uhr im Radio zu reden, wo man vorher noch nie ein Wort habe im Radio gesagt, auch nicht voraufgezeichnet, plötzlich live, da ist mir echt die Muffen gegangen. Dann habe ich überlegt, ob ich da überhaupt hingehen soll. Dann habe ich mich hintraut, zitternd, das habe ich irgendwann einmal mir angehört, weil das habe ich natürlich aufgehoben. Unmöglich zu erkennen, ich war 2 Oktaven höher als jetzt. Und zittrig, man hat das Zittern in der Stimme gemerkt, die haben das trotzdem gesendet. Also ich bin den Groß extrem dankbar, dass er diesen zittrigen Knaben da aufgenommen hat.
Vielleicht hat man das als Aufregung interpretiert, das Zittern in der Stimme. Du hast schreibend beim Magazin Vox, glaube ich, angefangen, dann eben beim Falter, dann beim Standard, hast sogar kurz Fernseh-Kurztexte in der ganzen Woche verfasst. Aber wir wollen gar nicht deine Schattenseiten da rauskübeln, sondern im Gegenteil, ein wunderbarer Text von dir, mir unvergesslich, ist das Doppelinterview mit Ambros und Danzer im Falter gewesen. Samt vorzeitigem abrupten Ende. Das hat sogar so in die Best-of-Falter, ich weiß nicht, 25 Jahre oder sonst was Ausgabe geschafft. Meine Frage, hast du dich dann jemals mit dem Kollegen Ambros versöhnt?
Nein, nie mehr getroffen, nie mehr. Aber was ich gehört habe, war er ja immer sein Lebtag zuwider. Also ich hätte, glaube ich, keine Chance gehabt, mich da wieder quasi positiv einzuschleichen. Nein, ich habe es auch nie probiert.
Du, heute lese ich aber eigentlich kaum mehr was von dir irgendwo, oder? Also das mit dem Schreiben, lese die falschen Magazine.
Aufgehört, ja, das hat sie aufgehört. Man hat ja nie Geld bekommen. Ich war ja dann damals eh in der Musicbox, habe ich Geld gekriegt, habe noch aus Liebe in verschiedenen Fanzines geschrieben, aber dann seit dem Sumpf, das hat mit dem Älterwerden zu tun, dass ich diese Art von Bestätigung, Selbstbestätigung nicht mehr brauche und dass ich in der Zeit lieber mit meinen Kindern gespielt habe oder Musik gemacht habe, aufgetreten bin. Musik machen habe ich ja nie aufgegeben, auch wenn das immer so an der Grenze des gar nicht mehr wahrnehmbaren ist, aber trotzdem hat es mir immer taugt.
Zumindest bist du dem Schreiben nahe geblieben, weil du warst mehr als 10 Jahre Intendant der Schule für Dichtung. Und bist mit ihr sogar durch die Pandemie geglitten. Wie geht's der Schule in der Ära nach Ostermayer und wie geht's der Dichtung?
Die Ära nach Ostermayer ist wunderbar jetzt im Entstehen. Ich gleite raus, der großartige Nikolaus Mahler gleitet rein. Wir haben so eine schöne Übergabezeit von 3 Monaten. Und es wird natürlich jetzt ein anderer Schwerpunkt einmal sein, weil jeder, der da hinkommt, bringt einmal seinen Rucksack mit Leidenschaft mit. Und der ist bei Herrn Mahler natürlich Graphic Novel, Comic, die Sprache von Sprechblasen im weitesten Sinn. Und da ist er natürlich ein großartiger Typ, weil er ja selbst der Musik, der durch und durch ein literarischer Wahnsinniger ist. Ja. Kafka hat jetzt 2 Bücher rausgegeben. Von ihm gibt es schon ein James Joyce Band, es gibt den Thomas Bernhard Band. Ist also immer literarisch angedockt und das auf sehr, sehr komische, verquere Art und Weise, wie es mir sehr gut gefällt. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass da die Schule für Dichtung abstinken wird.
Du, und wie finanziert sich diese Schule eigentlich? Die meisten Kurse sind ja kostenlos.
Na, ein bisschen kostet schon, aber okay. wenn man kein Geld hat, dann kann man so auch, ja. Es ist ein bisschen das Robin Hood-Prinzip.
Mhm, okay. Zu Gast waren unter anderem Nick Cave, Konstantin Wecker, Blixer Bargeld, Marlene Streerowitz, Sibylle Berg. Von wem hast du da am meisten gelernt? Wer hat dich da am nachhaltigsten beeindruckt?
Ja, der Nick Cave war ja leider vor meiner Zeit. Den hat ja noch Idi Hintze geholt. Also um den bin ich ihn ewig neidig. Ich habe dann versucht, quasi einen adäquaten Weltstar zu holen. Das geht nicht mehr. Nick Cave war ja damals auch schon groß, aber halt für die Arena groß und noch nicht für die Stadthalle. Mhm. Und über Blixer Bargeld ist es gegangen, weil Blixer hat damals in den Bad Seats mitgespielt mit Cave. Und wie es dann der Christian Idi Hintze tatsächlich geschafft hat, das weiß ich gar nicht. Aber das war ein Coup. Ich habe versucht, mit Laurie Anderson diesen Coup zu landen, mit Betty Smith diesen Coup zu landen. Ich war schon so knapp an Betty Smith dran im Metro-Kino. Und der Hans Hurch, damals noch Biennale-Chef, sagt so, Fritz, ich treibe das richtig zu, ich treibe das regelrecht zu. Und dann brauchst du nur mehr sagen, hey, ich bin der und der bei uns, hat unterrichtet der und der, Allen Ginsberg und Anne Borgman, die sie alle sehr schätzt als Beatniks. Und dann geht sie mit einem Bodyguard 1 Meter an mir vorbei, steigt ins Taxi rein und aus. Mit Gott, keine Chance mehr gehabt. Bei Laurie Anderson ist es noch peinlicher gewesen, weil da habe ich versucht, über meinen Cousin Josef Ostermeier, der Laurie Anderson kennenlernte, in New York war, mit ihr Abend gegessen hat, quasi den Ostermeier Josef als Postillon d'Amour einzuspannen. Und sie hat gesagt, na, sie mag es nicht, Bra. Da hat mir der Ostermeier natürlich nicht noch wassern können, das geht nicht, bei diesem Star, da muss das akzeptieren, nein, auch nichts. Also dann bin ich halt, habe ich kleinere Brötchen gebacken mit den Voodoo Jürgensen dieser Welt und mit fettem Brot, Adwenger, sind ja auch wunderbare.
Immer gern. Was wahrscheinlich die wenigsten wissen, du hast gemeinsam mit dem Herwig Zamernik, aka Fussmann, eine Romy-Auszeichnung für die beste Musik im Film Rimini bekommen. Wie kam es denn dazu?
Ja, Rimini ist ja die Geschichte eines abgetackelten Schlagersängers, wunderbar gespielt von Michael Thomas. Und dieser Schlagersänger tritt im Winter in der absoluten Nullsaison in Rimini, in auch da abgedackelten Clubs der 70er Jahre, 60er Jahre auf, vor Pensionistinnen, die mit dem Autobus runtergekarrt werden von Wien oder von Österreich nach Rimini. Also eine traurige Existenz. Und dieser Mensch, also der Ulrich Seidel, kommt zu mir und sagt: Fritz, wer weiß, dass ich ein großer Schlager-Fan bin. Fritz, kannst du dir vorstellen, da die Musik zusammenzustellen? Ich sage, naja, zusammenstellen, das muss man ja komponieren. Das geht ja nicht, man kann nicht einen Song von Christian Anders den Richie Bravo unterjubeln. So, Richie Bravo heißt diese Figur. Und dann möchte ich schreiben, habe gesagt, na, muss man schreiben. Und dann sagt er, kannst du dir wirklich vorstellen, weil dieser Richie Bravo hat vor 30 Jahren tatsächlich einen Hit gehabt und dann ging es schon wieder bergab. Kannst du dir vorstellen, einen Hit zu schreiben? Und in dem Moment sage ich, natürlich. Und im selben Moment denke ich mir, du Narr, wenn ich das könnte, wäre ich reich und würde jetzt nicht da sitzen, sondern wahrscheinlich in Mallorca auf einer Finca. Und dann habe ich Schiss gekriegt ein bisschen, vor allem vom Technischen her. Ich kann Indie-Produktionen bei mir zu Hause in meinem kleinen Heimstudio aufnehmen. Aber Kino, Gartenbaukino, unmöglich. Habe sofort meinen Freund und auch Schlagerliebhaber, der habe ich angerufen, also Alice Futzmann, also wir haben zu zweit einen Auftrag. Ja, und dann ist es losgegangen. Und der Herr Seidel war sehr zufrieden mit dem Überhit, den er gehabt hat, Amore Mio.
Amore Mio. Wie hat denn die Presse reagiert auf den Soundtrack? Gab es da irgendwelche Rezensionen dazu?
Ich glaube, da gab es gar keine Rezensionen. Es wurde in den Filmrezensionen wurde es immer wieder erwähnt, dass es eine sehr passende Musik ist, die wir da komponiert haben. Aber ich glaube, das legt sich ja niemand zu Hause auf, außer ein paar Verrückte.
Ja, Soundtrack-Sammler wird es schon auch geben.
Diese ganzen Soundtracks, sondern es sind tatsächlich lauter Schlager. Ja? Mhm. Der Soundtrack wäre jetzt was, also ein Score, ist, ja. Das kommt ja vor. Ja?
Sehr schön. So, ich springe wieder ein bisschen hin und zurück. Ja. Anlässlich deines 50ers schrieb der Kollege Stöger im Falter, Fritz Ostermeier war ein Spätzünder. Seine erste Band hatte der Burgenländer erst im späten Teenageralter. Zum Journalist fand der Theaterwissenschaftsstudienabbrecher überhaupt erst Mitte 20. Da haben wir gedacht, hat er das ironisch gemeint oder muss man jetzt mit 17 schon Journalist sein, um beim Falter was zu gelten?
Ich glaube, mit der Band hat er gerade, das ist echt lächerlich, weil wir haben mit 16 eine Band gestartet, das ist ja eh schon früh genug. Journalistisch habe ich tatsächlich nichts vor meinem 25. Lebensjahr gemacht, ja stimmt. Und da war der Falter und das Vox, das erste Vox, war ja nur so ein Hi-Fi-Magazin für Freaks, die sich extrem teure Anlagen kaufen und eigentlich nur Musik als Referenz brauchen, wie sie verschiedene Boxen testen können. Und da habe ich natürlich jede Narrenfreiheit gehabt. Da habe ich Schallplattenrezensionen geschrieben und konnte mich quasi Learning by Doing in Public ziemlich austoben. Aber der Herr Stöger ist ja nicht so jung gekommen, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ja.
Mir ist er erst irgendwann aufgefallen, da wird er wohl auch schon Mitte 20 gewesen sein. Wahrscheinlich. Ich habe nur Spätzünder habe ich wirklich radikal gefunden. Das ist bei mir jemand, der mit 39 vielleicht das erste Mal und ja, dann ja. Mit 89 den ersten Gedichtband.
Na, ein Kinderstar war ich nicht.
Ja, du hast ebenfalls im Falter den schönen Satz geprägt, dein Ziel sei es, würdelos zu altern. Du hast dann noch einiges hinzugefügt, um das ein bisschen zu relativieren, aber mir hat der Satz damals schon so gut gefallen und er gefällt mir bis heute. Wie weit bist du denn auf dem Weg?
Ziemlich gut. Der Herzinfarkt hat mir ein bisschen zurückgeworfen in meiner Radikalität. Langsam habe ich dann Angstbild bekommen. Vor zweimal zwei Nächte durchmachen, aber eine Nacht geht schon noch. Mit 67 bin ich jetzt. Ja. Aber in meiner Glanzzeit habe ich schon zwei, drei Nächte durchmachen können. Und natürlich auch durchsaufen. Das will ich jetzt nicht mehr, weil mittlerweile graust man fast schon nach dem zweiten Bier, nach dem zweiten Krügel. Früher waren es 10 Krügel. Mit Christoph Grissemann 10 Krügel war kein Problem. Und jetzt graust man vom zweiten Bier schon langsam, dann steige ich auf Spritze um. Irgendwie, der Attinger Hansi, der hat mir vor kurzem gesagt, in einem Wirtshaus haben wir Spritzer getrunken, beide. Fritz, ich habe eine Brauerei leer gesoffen. Das reicht mir jetzt. Jetzt trinkt der brave Sommerspritzer. Da kriegst du kaum einen Rausch mehr zusammen mit Sommerspritzer.
Ja, und ich meine, die Weinbauern müssen ja von was leben und als Burgenländer ist es eigentlich eh logischer, als Bier zu trinken, muss man sagen.
Genau.
Du hast einmal den Udo Jürgens als Spießer in Turnschuhen gedisst. Tut dir das heute mit etwas Altersmilde leid?
Na, leid tut es mir nicht, aber Udo Jürgens als diesen alternativen Schlagerstar hinzustellen, wie er immer wieder versucht wird darzustellen, vielleicht auch von dem Herrn Stögers, das war er eben nicht. Das Interview, was ich mit dem Walter Gröbchen gemeinsam in seiner Wiener Klause, in Wohnung am Parkring gehabt hat, war tatsächlich ein durch und durch verspießertes. Ich würde es halt nicht mehr so schreiben, ich würde aber halt auch keinen Udo Jürgens lebt er noch interviewen wollen. Es ging damals um die Dichotomie Peter Alexander schlecht, Udo Jürgens gut. Und die wollte ich ein bisschen kleiner machen. So. Peter Alexander vielleicht nicht so schlecht, Udo Jürgens nicht so gut. Wer war da nicht dahinter?
Ja, du hast ja
aber
doch.
Bis heute geht man Udo als Politschlagersänger wirklich am Arsch, weil ein Song, es ist 5:05 zu nennen, also dass man sich da nicht geniert für diese Aussage. Es ist immer 5:12 oder 5:12. Aber das ist so klischeehaft, da geht es ja gar nicht mehr.
Wenn man
da
schon.
Ist 70 und das ist super. Und wer sicher ist, ist ein großer Schlager.
Eben, er hat uns ja den Song Contest als erster gewonnen, bitte.
Ja.
Du selbst hast zwar nie beim Song Contest, glaube ich, Auftritte erlebt, zumindest wären sie mir entgangen. An Wilfried kann ich mich noch dunkel erinnern, das war schrecklich genug. Aber du hast in schönen Bands, und zwar eigentlich in zahllosen Bands und Projekten mitgewirkt.
Aber Song Contest vor Ausscheidung einen Song für Stefan Grissemann geschrieben. Das schönste Lied der Welt.
Ja, kann ich mich erinnern.
Genau.
Wusste ja, nicht, dass es von dir geschrieben ist, aber an das Lied kann ich mich noch erinnern. Das war schon so ein bisschen in der Phase, wo man mit Ironie unter Umständen dorthin kommen ist, ne?
Genau, ja. Die Ö3-Hörer haben es nicht zulassen.
Mhm.
Und haben mir deswegen 300.000 Schilling vorenthalten, weil das wäre die Gage gewesen für Auftritte beim Eurovision Song Contest für Text und Musik.
Was da für eine Karriere losgegangen wäre. Der Stefan Raab hätte dich entdeckt und Wahnsinn.
Nein, ich war wahrscheinlich, hätte bei Trio angeklopft, ob sie nicht ein Quartett werden wollen.
Und dann wärst womöglich in der Interspar-Werbung gelandet, also man weiß es nicht.
Ja,
na, aber worauf ich hinaus wollte, du hast eben in zahllosen Bands mitgewirkt. Was war dir da im Nachhinein am wichtigsten, was war am schönsten? War das der Scheitel oder war das tatsächlich das Produzieren für und mit anderen? Was war da so ein Highlight bisher?
Also ich glaube überhaupt das Beste, was ich künstlerisch unter Anführungszeichen je, wo ich je dabei war, war tatsächlich der Scheitel. Das ist für mich bis heute so ein würdevolles, in dem Fall würdevolles, großes Album. Es ist auch fantastisch aufgenommen von einem Schlagerproduzenten aus dem Burgenland. Das finde ich auch toll. Der Typ macht, also Georg hat nur Schlager gemischt. Und dann kommen wir, Nichtskönner oder Zweikönner gab es eh, weil das Leitgitarrist ist großartig und der rettet den ganzen Sound. Aber ich bin ein schlechter Keyboarder, der Schachinger war ein okayer Gitarrist, aber halt eher von Punk kommen oder von Reuding Hardcore. Von Schlager haben wir außer Liebe sonst wirklich nichts am Hut gehabt. Und ich habe jede Nummer ausgesucht und die Gäste ausgesucht. Es ist ja auch so ein tolles Gastalbum mit Leute von FSK, Artwenger, eine burgenländische Tamboritzer Kapelle, eine französische Chansonette und so weiter. Und der Mandy von den Bambis singt bei uns Heroes, Helden von Bo. Jetzt sie verdient, dass das bekannter wird, das Teil. Weil wenn es jemand hört und später, noch bis heute, finden sie alle ziemlich gut.
Liegen da noch ein paar in deinem Keller oder muss ich da jetzt auf eBay schauen?
Ich glaube, man muss schon auf eBay schauen. Ich habe da nie im Keller. Im Gegenteil, ich habe jetzt ein paar Mal schon gekauft. Wenn jemand zu mir gekommen ist, dann habe ich die letzte hergegeben und dann haben wir irgendwann mit 10 gekauft. Aber das ist auch schon wieder Jahre her. Ich glaube, das ist Scheitel das Beste.
Mhm, okay, jetzt werden alle wie verrückt auf eBay stürzen. Oder auf diesem Arena-Portal, wo die Signa-Klobürsten gerade weggegangen sind. Ich habe in meiner Intro schon gesagt, du bist auch ein großer Förderer der heimischen Popkultur. Unter anderem Soap and Skin, was glaube ich sehr, sehr wichtig war. Christoph und Lollo, angeblich Oskar Haag, sagt man. Du hast außerdem.
Ja, habe ich als erster gespielt.
Ja, du hast außerdem seinem Papa die Winterreise schmackhaft gemacht, wie der in meinem Podcast erzählt hat. Wie wichtig ist dir das, junge Leute ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Mir ist ja da immer so ein bisschen eingefallen, der große John Peel. War das tatsächlich also ein bisschen ein Vorbild? Oder?
Na, obwohl ich natürlich John Peel genial gefunden habe. Das ist grandios, was der geleistet hat. Interessanterweise war er bei diesen Peel-Sessions nie anwesend. Er hat nur die Bands ausgesucht, aber war dann eher so ein bisschen soziophob, dass er gar nicht im Studio herumgesessen ist, mit dem abgehangen ist. Und es war dann eher so eine kleine Audienz, wenn man wie Thomas Meinecke mit seinem FSK dann gesagt, ja, dürfen wir dann vielleicht einmal kurz rauf zum John Peel und nicht im Studio abhängen, sondern dass man einen Danke sagen. Ja, da kann man ihn schon treffen, aber prinzipiell hat er Theorie-Stuff gemacht. Also die will ich, hat dann sich das angehört, dass er, aber können Sie nicht noch diese Nummer, das schon. Aber alles so durch Postillons gemacht. Er hat sie nie ins Studio gesetzt. Bei mir war es eher so, dass ich nicht bewusst jetzt österreichische junge Artists und Künstlerinnen gefeatured habe, sondern ich schreie auch, wenn ich einen fantastischen jungen Amerikaner entdecke und anfangs zu entdecken. Also für Österreich hat es das erste Mal mitkriege und dann schreie ich auch herum. Pino Voss oder der Täubling, ein bis heute unbekannter, großartiger Hip-Hopper aus dem Ruhrpott, wahrscheinlich wirklich der verrückteste, den ich kenne im Hip-Hop, da funktioniert es halt dann wieder gar nicht. Ne? Da kann ich eine ganze Stunde lang den Täubling auf und ab preisen und spielen, dann kennen halt 10 mehr und das ist es. Ich würde sagen, bei Anja war ich gar nicht notwendig, das war halt einfach zufällig so, weil Anja immer den Sumpf gehört hat, schon mit 15, das, was ich da von mir gegeben habe, hat er taugt. Und so ist er mal tatsächlich mit 15 ins Ritz gekommen, wie er aufgelegt habe, im Lokal Ritz. Und auch sie zitternd, wie ich zitternd zur Musicbox mit einer selbstgebrannten CD. So, Herr Ostermeier, wollen Sie sich das nicht anhören? Bei Anja war es sofort noch 10 Sekunden. Klar. Um Himmels Willen, was ist denn das für ein Schatz, was ich da in der Hand halte? Und habe mich am Montag schon wieder gemeldet bei ihr. Da muss man was machen, ja. Das hätte ein Vollidiot auch erkannt, wirklich.
Ja, aber der erste Schritt ist schon wichtig und ich meine, da war sie halt wirklich noch sehr, sehr jung. Mir ist jetzt eine unterkommen, weil die Anja Blaschke ist ja auch in die Ortweinschule in Graz gegangen, die sie dann abgebrochen hat. Eine junge Ortweinschülerin würde ich dir ans Herz legen und vielleicht dem Publikum auch gleich, die ist 17 und heißt Iman.
Iman oder Iman?
Iman, mit N am Ende.
Genau.
Sie hat eh nur einen Song auf Spotify oder wo immer ihr Songs hört. Hört's da mal rein. Ich finde das ziemlich gut. Es ist jetzt nicht so Open Skin 2.0 logischerweise, aber es ist eine interessante Geschichte. Würde mich dann auch interessieren, was du davon hältst. Noch wäre sie jung genug, um sie rechtzeitig aus der Schule zu holen, bevor sie maturiert. Meine ehemaligen Kollegen werden jetzt eine Riesenfreude haben dort. Zum John Peel fällt mir noch eine kurze Anekdote ein, der hat ja auch die Orange Baboons aus Graz sehr geliebt oder aus der Steiermark sehr geliebt und hat sie dann einmal nach London geholt zum Konzert und ich weiß noch, die haben mir dann erzählt, er hat sie anmoderiert dort und gesagt, Orange Baboons from Czechoslovakia. Und dann haben sie gesagt, ob er nicht weiß, dass Graz in Österreich liegt, hat er gesagt, schon, aber Czechoslovakia klingt viel besser fürs Londoner Publikum. Weil wir schon bei den Erinnerungen sind, ich kann mir an eine Szene erinnern, schauen wir mal, ob deine Erinnerung dieselbe ist. Es war Sommer, wir sind da am Ossiacher im Garten gesessen und haben Radio gehört. Und in meiner Erinnerung sagt der Fritz Ostermeier, jetzt müsst ihr leider ausnahmsweise mal das Radio ausschalten und den Fernseher einschalten, weil jetzt kommt gleich Twin Peaks. Und das haben wir gemacht, wir hätten es glatt versäumt, die erste Folge ohne dich. Stimmt das so oder habe ich mir das eingebildet?
Ja, ich war der absolut größte Twin Peaks Fan. Also es gibt viele absolut große Twin Peaks Fan. Aber da war ich so fanig, dass ich mir gedacht habe, da ist unsere Sendung nicht so wichtig wie das muss man tatsächlich sehen. Es war ja auf ORF. Wenn Twin Peaks gelaufen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich an dem Schädel gekriegt. Ja. Aber es war Gott sei Dank im Hause.
Das geht dann noch. Das ist in der Quote, wird das nivelliert. So, nächste Frage. Im Sammelband das letzte Lied, das Wolfgang Bollands und ich herausgeben durften, hast du für dein Begräbnis Folgendes vorgesehen. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Geräusche wie Feldaufnahmen einer Herde von Brüllaffen, Klagelaute abgewiesener Flussottermännchen, Zahnarzt, Bohrmaschinen, aber auch eine Single von Guns N' Roses, damit die Trauergäste so richtig leiden müssen. Und jetzt im Ernst, weil vielleicht sind ja ein paar Junge dabei, die dann irgendwann in 30 Jahren bei deinem Begräbnis stehen, da gibt es dann wirklich keine Cave oder keine Trauermärsche?
Nein, das möchte ich nicht haben, nein, wirklich nicht. Vielleicht am Crimson and Clover, das war einer der ersten Singles, die ich mir kaufen konnte. Die liebe ich bis heute, die liebe ich in jeder Variation, auch wenn es Blixer Bargeld singt. Das ist großartig, dass der singt. Anscheinend, der ist mein Alter, anscheinend liebt er das auch. Diese Nummer war so grandios und ich will am Grab nicht das obviously traurige, melancholische. Ne? Wenn, dann muss es gebrochen werden. Es muss jetzt nicht ironisch sein, das brauche ich auch wieder nicht. Ne? Das ist nicht irgendwas Würdevolles und nicht zu Melancholisches. Und darum auch Lou Reed, Here Comes the Bells, hatte The Bells, diese Nummer. 9 Minuten Drohne, also das wird mir schon auch sehr gefallen.
Das Wichtigste, das einem beim eigenen Begräbnis nicht passieren darf, ist leider einem Freund von mir passiert, der vorzeitig gestorben ist und dann hat der Pfarrer quasi die nächste Nummer anmoderiert und gesagt, jetzt kommt Tom Waits und es war Nick Cave. Und das tut schon extrem weh, finde ich. Also man muss den Pfarrer vielleicht ein bisschen aussuchen, oder?
Mir wird das dann schon wurscht sein und der Pfarrer kommt sowieso nicht in Frage.
Okay.
Nein, wahrscheinlich wird es in Simmering das Krematorium, diese Aufbahrungshalle. Die Aufbahrung ist ja nicht mehr, sondern die Urnenhalle.
Aber da kann man natürlich theoretisch auch alle möglichen Würdenträger anmoderieren lassen. Ne?
Na, da genügt es, wenn der Oliver Welter 2 Nummern live singt, glaube ich.
Okay.
Anders sollte Schnappi das Krokodil singen.
Ja, und dann so eben noch, die Flussottermännchen und die Zahnarztbohrmaschine und dann genau. Sind wir fertig. Und dann gibt es weiße Spritzer für alle. Genau. Um noch bei dem Thema zu bleiben, Trauermärsche, du hast ja diese wunderbaren 2 CDs auf Trikant gemacht. Ich glaube, es waren nicht mehr als die 2. Warum war es dann wieder vorbei? Weil das hätte ja eine Riesenserie werden können.
Ja, damals war ja auch schon von meinem Freund... Der hatte dann die La Paloma-Serie gemacht.
Ja.
Und das waren schon 10 Alben mit La Paloma. Und die Trikantler wollten ja unbedingt Teil 2 und Teil 3 machen. Aber ich habe mir so viel Arbeit angetan, so diese besten, was heute auf 70 Minuten CD draufgehen, auszuwählen, dass man doch so, na, das will ich jetzt nicht eine Art Exploitation Schulmädchen Report 1 bis 10 machen. Nein, das soll eine einmalige Geschichte sein. Besten Trauermärsche, besten Todeslieder. Bis heute finde ich das richtig so eigentlich. Und die haben auch sehr eingeschlagen. Bis in die New York Times.
Sehr gut. Wie viel verkauft man eigentlich von sowas? Wie viele Leute kaufen sich Trauermärsche?
Sehr viele. Das ist weltweit gut verkauft worden. Da gab es das englische Booklet auch dazu dann. Und da gab es wirklich halt Rezensionen von Guardian bis überall. Ja. Das war nur, das, kurioserweise, die Idee nicht so aufregend. Das war meine Sammlung von Breaches, Trauermarsch, Ornette Cole, Charlie Hayden, das in der Version von Robert Wyatt gesungen wurde, dann, bis ein Trauermarsch aus Ghana, der klingt, als würden sich die Ghanesen an die Kolonialisten rächen wollen, weil sie dagegen trommeln gegen dieses christliche Liedgut. Also es war so sehr, sehr breit gestreut und kam deswegen, glaube ich, auch deswegen gut an, ja. Insgesamt weiß ich nicht, wie viel es waren. Ich weiß nur, dass Trikant nachgepresst hat, weil sie auch nicht geglaubt haben, dass es sich so gut verkaufen wird. Ja.
Wenn ihr schon auf eBay seid, um den Scheitel zu kaufen, vielleicht schaut es dort mal, ob die Trikant-CDs noch da sind. Beide großartige Sachen, muss ich sagen.
Da hat der Klaus Nüchtern vom Falter, der Redakteur, Kulturredakteur, ein Robert Wyatt-Interview gemacht vor vielen Jahren. Und ist rübergeflogen nach Canterbury, in der Gegend, von wo er lebt, und sitzt in seinem Wohnzimmer und Wyatt kommt plötzlich mit einer CD daher und sagt, look, this is from an Austrian guy, und zeigt ihm meine Trauermarsch-CD, wo er ja auch drauf ist mit dem Song for G. Und dann fotografiert der Klaus den Robert, wie er die CD so in der Hand hält. Das Bild habe ich heute noch. Das hat mich so gerührt.
Schön, ja.
Dass Robert Wyatt mich wahrnimmt. Ich bin der größte Wyatt-Fan auch, ja.
In der Zwischenzeit, da haben wir uns das letzte Mal begegnet, warst du mit der traurigen Kapelle Vienna Rest in Peace unterwegs und hast dort ausgewählte Schätze aus deiner unvollendeten Biografie, die Vernichtungsreise, gelesen. Darunter Lustvolles, aber auch Verstörendes, Absurdes, Geschichten über jugendliche Masturbationsexzesse zu Ehren von Uschi Glas, Albträume von Papst Benedikt und so weiter und so fort. Meine Frage, wann erscheint das Ding? Ich würde es kaufen.
Ich glaube, es erscheint nie. Ich dachte immer, ich muss in jedem Genre dilettieren. Ich habe ja schon Tanztheater gemacht auf Einladung. Ich habe wirklich mich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt und Gott sei Dank nie krass gescheitert. Obwohl in Graz als Regisseur am Schauspielhaus, das ist dann die Grenze gewesen. Da war ich schon sehr, sehr frustriert, mit Profischauspielern arbeiten zu müssen, weil ich bis jetzt immer mit meinen Freunden und Laien herumfuhrwerke. Und ich habe mir gedacht, auch einen Roman muss es auch einmal geben. Und ich glaube, ich habe viele hundert Seiten, die ich dann immer wieder als Ganzes wegwerfe, als Ganzes. Ich hebe mir nicht irgendwas auf das muss man überarbeiten, als Ganzes. Wir fangen wieder von vorne an. Bin nie über Seite 70 hinausgekommen, nie. Und jetzt habe ich das Alter erreicht und die Ehrgeizlosigkeit zu sagen, dann mache ich halt keinen Roman. Und es gibt eh so unglaublich große Romane und wenn ich einen neuen Gemeins selbst in die Hand kriege, denke ich mal, da komme ich ja nicht einmal annähernd heran, dann mache ich es gar nicht.
Lieber Ostermeier, man schmeißt doch keine Sachen weg. Heb's einfach auf. Deine Erbinnen und Erben werden sich freuen. Die verkaufen dann zuerst vielleicht schon den Vorlass und dann den Nachlass ans Wiener Literaturhaus oder sonst was.
Na, dann rotiere ich vielleicht sogar noch in der Urne als Asche, ein Aschenwind. Na, das braucht man nicht. Kein Nachlass. Gehen und der Ruhe geben. Ich habe schon alle Platten hergeben. Ich will nicht, meine Kinder sammeln keine Alben, können mit Vinyl nichts anfangen. Weg, alles weg. Je älter ich werde, umso mehr werde ich zum primitiven Buddhisten oder so, ein säkulärer Buddhist. Ich will weiße Wände. Das finde ich extrem schön.
Am Ende bleiben ihm nur die Trainingsanzüge.
Genau.
Du bist eigentlich womöglich der einzige Journalist in Österreich ab 45, der weder einen eigenen Podcast betreibt, noch einen Blog schreibt, sondern tatsächlich nur ab und zu auf dem Altmenschen-Netzwerk Facebook postet. Warum dieses?
Weil ich nicht so viel zu sagen habe. Was ich sagen möchte, als Liebender, das sage ich im Sumpf. Und am politischen Diskurs mag ich in den sozialen Netzen gar nicht teilnehmen. Das ist mir viel zu besudelt. Das ist alles so besudelt, so aggressiv. Ich brauche das überhaupt nicht. Also ich habe alle meine Meinungen oder manches Mal sogar ein Wissen, aber ich behalte das für mich ich diskutiere mit meinen Freunden sehr oft, aber ich schreibe es nicht raus, das bringt es nicht. Dass ich ein Linker bin, das weiß eh jeder, der mich ein bisschen kennt oder der den Sumpf hört, kann man ja auch sagen, ja.
Umso schöner, dass du heute in diesem Podcast bist.
Ja, das ist mein zweiter Podcast, ja. Ersten war Drama Carbonara, ja. Sonst war ich noch nie.
Das ist eh viel anstrengender als bei mir, ne? Da muss man so spontan sein.
Ja, genau.
Einer der Höhepunkte deiner Lesung war die Stelle, wo du dir mit Grissemann Grabinschriften für den jeweils anderen ausdenkst. Seiner lautet für dich Fritz Ostermeier, der bis zum Schluss nicht wusste, was Sache ist. So habe ich es zumindest notiert. Was soll denn tatsächlich auf dem Grabstein von Fritz Ostermeier eines Tages stehen?
Fritz Ostermeier 1956 bis.
Okay.
Aus. Ja.
Er lebt im Sumpf vielleicht oder im Sumpf lebt er ewig? Na gut.
Nein, um Himmels Willen, okay. Nein.
Das ist dann schon zu kitschig.
Wenn dann ein Satz von Groucho Marx, da gibt es so viele tolle, schöne Sätze. Ja. Groucho Marx ist gut.
Groucho Marx ist gut, ja. Dann hätte ich als letzte Frage, bevor wir in unser Finale gehen, die folgende. Das Kack, ich glaube, man hat es Kack gesagt, aber man kann auch vielleicht Kuck gesagt haben, hat dich schon vor mehr als 30 Jahren gefragt und ich wiederhole es hier. Wer ist Fritz Ostermeier?
Unglaubliches Interview, genau. Es war bei mir in der Kuchel, ich kann mich gut erinnern. Wirst du jetzt auch 30 Mal fragen, wer ist Fritz Ostermeier?
Ich werde das jetzt nur das eine Mal hier hingestellt haben und ich werde alles nehmen, was als Antwort kommt.
Das war so nötig und unglaublich. Wer jetzt Fritz Ostermeier ist, boah, eigentlich eh der gleiche verwirrte Typ wie damals, nur deutlich gelassener gegenüber seiner Verwirrtheit und der Verwirrtheit der Welt.
Die Welt ist
aber nicht gelassen gegen, gegen nicht verwirrte rechtsradikale Arschlöcher. Ja. Also der Hass ist ausschließlich in diese Richtung vorbehalten.
Sehr gut. Wie sollte es auch anders sein aus einem, von einem, der aus Schappendorf kam, bitte?
Ja.
Das wird ja hoffentlich klar sein. So, wir kommen zum Finale. Es tut mir wahnsinnig leid, es wird dich sicher schmerzen, dass das Ding Wordrap hast, aber wir vergessen das einfach. Also kurze Fragen, kurze Antworten.
Ja.
Lieblingsdichter in
Flannery O'Connor.
Mhm. Tex Urbinowitz oder Peter Handke?
Tex Urbinowitz.
In der Pension dann Schattendorf oder Wien?
Wien.
Wichtigste Band immer noch Velvet Underground?
This Heat. In Summe Naked Lunch.
Mhm. Du hast es eh schon angedeutet, im Auto lieber Radio Burgenland oder doch FM4?
Radio Burgenland.
Wenn schon SPÖ, Babler oder Dosko?
Eindeutig Dosko.
Oh, naja, der Burgenländer halt.
Na, Dosko hätte uns vor der grauenhaften Koalition, die kommen wird, retten können.
Mhm.
Lieber ein rechter Sozialdemokrat als Rechtsradikale an der Regierung, ja.
Peinlichstes Hobby?
Ha, kleine Sünds sammeln. Kleine.
Allerletzte Frage, und das ist jetzt nicht politisch gemeint, sondern ich weiß nicht, farbpsychologisch oder ästhetisch, rot oder schwarz?
Rot.
Sehr gut, richtig. Lieber Fritz, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass deine Lesungen weitergehen, wenn schon dein Roman nicht erscheint. Wir freuen uns auf 1000 weitere Sumpfsendungen.
Es wird mein Alterswerk auf CD erscheinen demnächst. Mhm. Das gehe ich an. Nicht den Roman, sondern mit Futzmann. In Analogie zu Johnny Cash, American Recordings, starte ich das Projekt Austrian Recordings.
Sehr gut. Erscheint wann?
Wenn es fertig ist.
Aber heuer, also jetzt haben wir ja Anfang 2024. Ja,
wahrscheinlich nächstes Jahr. Und okay. Vielleicht gibt es heuer auch. Die Songs habe ich ja einige, sicher 7, 8 fertig. Ja.
Und dann müsst ihr aber noch auf Tour gehen.
Na, da geht man nicht auf Tour mit sowas.
Nicht?
Johnny Cash ist auch nicht mehr auf Tour gegangen.
Naja. Schauen wir mal, vielleicht überlegst du es dann noch.
Ja, aber das ist alles am Laptop eingespielt und ich brauche nur für gewisse Instrumente dann Freunde. Mhm. Ich brauche immer eine Bierzeit-Trompete, das ist mir ganz wichtig.
Ja.
Wenn die Bierzeit-Trompeten von Franz Hautzinger gespielt wird, ist das natürlich genial. Ja.
Da haben wir jetzt was, auf was wir uns freuen können. Herzlichen Dank auch an die Herrschaften von Das Pod, die diesen Podcast produzieren, an die Ulla Kurika, die unsere Signation spricht und natürlich vor allem ans Haubendorfer Publikum, das bis zum Schluss tapfer durchgehalten hat und hoffentlich auch nächstes Monat wieder einschaltet. Teilt uns, abonniert uns, rezensiert uns. Rezensionen im Übrigen auf Spotify habe ich jetzt wieder mal angeschaut, das könnte deutlich steigen. Ihr könnt jetzt mal diesen kleinen Gefallen tun. Es müssen ja nicht immer 5 Sterne sein, 4 würden erreichen. Irgendwelche kompetenten Kommentare oder so. Wie auch immer, herzlichen Dank, dass ihr alle dabei seid und bis zum nächsten Mal. Adieu.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut.
Das Pod, deine Podcast-Agentur.